SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Wenn es nicht kaputt ist, muss man es nicht flicken. Der ETH-Rektor Lino Guzella ist dagegen, dass man zu fest am Schweizer Bildungssystem umeinander schraubt. Jetzt ist die Justiz am Untersuchen. Wegen einer Aussage in der Affäre Mörgeli ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen die Zürcher Nationalrätin Kathi Ricklin. Und der Daniel Rohr regiert Zürich, zumindest im Fernsehen, wo der Schauspieler der Zürcher Bürgermeister Hans Wallmann gespielt hat. Der Daniel Rohr ist heute unser Wochengast. Das Wetter, morgen hat es viel Hochnebel und nur wenig Sonne bei 7 Grad. Am Mikrofon Christoph Brunner. Der Lino Guzella, der Rektor von der ETH Zürich, ist dagegen, dass man in Zukunft an den Schweizer Gymnasien mehr Schülerinnen und Schüler zulässt als jetzt. So eine höhere Maturaquote, wie das von verschiedenen Seiten gefordert wird, würde das duale Bildungssystem in der Schweiz gefährden, hat der Lino Guzella heute bei seiner Rede am Ostertag gesagt. Mit mehr Maturanten gäbe es nicht automatisch später mehr Akademiker in der Schweiz, hat der Lino Guzella am Telefon mit dem Regionaljournal weiter ausgeführt.
Wenn man einfach Maturitätsquoten aufentut, wird man das mit grösster Wahrscheinlichkeit nur erreichen können, indem man die Anforderungen abstellt. Und dann ist niemandem damit dient. Weil irgendwann einmal kommen einfach die Ansprüche an die Personen her. Und wenn sie nicht geeignet sind für einen bestimmten Weg, gymnasial oder Berufsbildung, dann kommt am Schluss das nicht gut raus. Das Ausland beneidet uns ja um unser Berufsbildungssystem. Ich plädiere sehr stark dafür, dass man das weiter auf diesem Niveau behält.
Die Erfolgsquote sei viel höher, wenn man bei den Gymnasien eine sinnvolle Auswahl treffe. In der Schweiz gäbe es für den Erfolg im Beruf und den gesellschaftlichen Aufstieg nicht nur den Weg über das Gymnasium, hat der Lino Guzella weiter gesagt. Auch mit einer Berufslehre stehen den jungen Leuten in der Schweiz praktisch alle Optionen offen. Jetzt wird offiziell gegen die Zürcher CVB-Nationalrätin Kathi Ricklin ermittelt. Und zwar wegen Verdacht auf Amtsgeheimnisverletzung und üble Nachrede in der Affäre Mörgeli. Die Berner Generalstaatsanwaltschaft hat gegenüber der NZZ am Sonntag bestätigt, dass sie eine formelle Untersuchung eingeleitet hat. Das ist möglich, weil Kathi Ricklin in dieser Sache nicht durch die parlamentarische Immunität geschützt ist. Es geht in der ganzen Sache um die Vorwürfe. Der SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli hat als Professor am Medizinhistorischen Institut der Uni Zürich mangelhafte Doktorarbeiten abgenommen. Kathi Ricklin ist Mitglied vom Universitätsrat. Und sie soll während der Herbstsession zu Bern in der Wandelhalle vom Nationalrat einem Journalist von einem Untersuchungsbericht zu der Affäre Mörgeli erzählt haben. Das hätte sie nicht dürfen, findet Christoph Mörgeli und hat sie darum vor ein paar Wochen angezeigt. Kathi Ricklin weist die Vorwürfe als absurd zurück. Sie hätte nichts Geheimes verraten. Vandalen haben die Nacht Zündwangen grossen Schaden angerichtet. Die Unbekannten haben in einer Kiesgrube einen Lastwagen und ein Auto angezündet. Nachher sind sie noch mit einem Bagger über ein anderes Fahrzeug drüber gefahren und haben bei einem Dutzend Autos die Scheiben eingeschlagen. Nachher haben sie eins von den Autos gestohlen und sind mit ihm in den Wald gefahren. Dort haben sie dann das Auto stehen gelassen. Insgesamt sei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden, teilt die Zürcher Kantonspolizei mit. In der Korruptionsaffäre rund um die Stadtpolizei Zürich ist offenbar noch ein weiteres Lokal aus dem Sexmilieu involviert. Am Dienstag sind 5 Beamte von der Zürcher Stadtpolizei festgenommen worden. 3 von ihnen sind immer noch in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten Personen aus dem Milieu vor Polizeikontrolle gewarnt und ihnen geheime Informationen aus der Polizeidatenbank weitergegeben. Dafür haben Polizisten gratis Sex, Getränke und zu essen bekommen. Im Fokus steht vor allem das Szenenlokal Chilis. Dort sollen die Gäste betrogen worden sein. Wie die Sonntagszeitung heute schreibt, gibt es bei den Ermittlungen aber von der Polizei auch noch Unterlagen über das Restaurant Schweizerdegen an der Langstrasse. Der Wirt vom Schweizerdegen soll die angeschuldigten Polizisten vor kurzem zu einer wilden Nacht am Zürcher Oktoberfest eingeladen haben. Als Gegenzug sollen Polizisten einmal bei Konflikt den Wirt unterstützt haben. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der Zürcher Schauspieler Daniel Rohr. Seit bald 8 Jahren ist Daniel Rohr der Direktor vom Zürcher Theater Rigiblick. Mit viel Leidenschaft und Einsatz und auch viel Erfolg. Und auf der Leinwand und dem Fernsehbildschirm sieht man ihn immer wieder. Von Grounding über Achtung fertig Charlie bis Sternenberg oder Sennetunschi hat er in fast jedem Schweizer Erfolgsfilm aus den letzten 10 Jahren mitgespielt. Die Woche hat man ihn können sehen im Fernsehen mit einem langen Bart als einer, der auf dem Schlachtfeld kein Blatt vor den Mund nimmt.
Hans Waldner, ich bringe 2000 Krieger aus Zürich.
Jetzt zeigen wir es den Kuttelhühn von Burgunden.
Jetzt ziehen wir ein Fall über die Ohren. Machen wir den Burgunderkönig Feuer unter dem Arsch. Und brätseln ihm seine Eier.
Der Daniel Rohr hat im umstrittenen SRF-Dokudrama «Die Schweizer» den Hans Waldmann gespielt. Der Zürcher Bürgermeister, ein Krieger und Frauenheld, der sich mit geschickter Volksnähe an die Macht gebracht hat und dann aber gerade weg im Machthunger auf dem Schafott gelandet und geköpft worden ist. Sein Darsteller, der Daniel Rohr, er hat seinen Kopf noch ganz offensichtlich und er ist auch schön rasiert. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Guten Abend, Daniel Rohr.
Hallo, guten Abend, Herr Brunner.
Als ich mir das angeschaut habe, die Schweizer Sians als Hans Waldmann, habe ich das Gefühl gehabt, der Daniel Rohr, der hat schaurig den Blausch gehabt, dieser Rolle. Das sieht man in jeder Szene.
Ja, das ist wahr. Es ist natürlich ein Bubentraum, mal in einer grossen Ritterrüstung und einem Schwert auf einem Ross zu sitzen. Und dann auch noch grosses Maul haben.
Und das ist ja quasi eben vom Hans Waldmann ins Maul gelegt worden. Er ist da die grosse Figur. Wie geht man an so eine Figur an, die ja so historisch ist, die man aus der Schule kennt, die einmal zu gelehrt wird und wo man ja eigentlich ein direktes Vorbild hat, wie irgendwie, wenn man jemanden aus der näheren Vergangenheit spielt?
Ja, man kann natürlich so etwas nicht nachspielen. Man muss so etwas schon erfinden. Man muss schon eine Vorstellung haben, wie der Mensch war. Aber natürlich ist in erster Linie neben den ganzen geschichtlichen Daten und Fakten, wo man weiss, das Drehbuch zuständig, weil die Szenen, die geschrieben sind, die muss man natürlich interpretieren und dann so spielen. Dass natürlich der Waldmann jemand war, der extrem viel Energie hatte, das kommt mir entgegen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Power hat und das macht mir natürlich sehr Spass. Ich habe mich schon in erster Linie einfach auf die Szenen, die man hatte, konzentriert und die dann interpretiert. Die Schwierigkeit ist dann eher die, dass man sagt, man muss so eine Figur, man muss einen Ablauf von so einer Figur zeigen. Also der wird ja am Anfang von seiner Karriere gezeigt, bis zum Schluss, wo er aufs Schafott geht. Und das wird ja nicht chronologisch gedreht. Das heisst, man muss dann wirklich schauen, man hat vielleicht am ersten Tag schon die Szene vom Schafott und am zweiten Tag erst irgendwie eine Szene, die in der Mitte vom Film dann stattfindet. Und dass da einfach immer, dass man das da behaltet, wo steht der Mensch gerade, das ist gar nicht so einfach.
Und da kann man sich noch schön verkleiden für die Rolle, die Sie da gespielt haben. Sie sind da im Kettenhemd mit der Ritterrüstung. Sie haben einen schönen, grossen Bart gehabt und dann noch die weiten Gewänder. Ist das etwas, was Ihnen zusagt? Auch mal so richtig können theaterle?
Ja, natürlich, das ist natürlich wahnsinnig spannend, das macht Spass, aber es ist auch anstrengend. Also, wenn Sie einen Tag lang in so einem schweren Kettenhemd umeinander laufen, dann wissen Sie was, am Abend, was Sie gemacht haben. Und für den Bart, das sind vierteilig, ich habe jeden Tag 2 Stunden Maskenzeit gehabt. Und dann so beim Mittagessen hat man müssen so ganz fein so ein Birchenmüsli so zwischen den Lippen durchschieben, weil der Bart ja sonst quasi, also das feine Düll dann irgendwie ab gegangen wäre. Es war gar nicht so einfach gewesen, aber auch sehr lustig.
Die Schweizer, das ist ja schlussendlich dann eine der kontroversesten Schweizer Produktionen in diesem Jahr geworden, wo da diskutiert worden ist. Da werden nur Männer porträtiert. Das sei doch eigentlich Geschichtsverfälschung. Man dürfe durch die Rolle der Frau da unterdrücken. Ist das etwas, wo man in der Produktion vielleicht schon irgendwie darüber nachgedacht hat oder wo irgendein Thema war? Oder ist das für Sie völlig unerwartet gekommen, die Kontroverse?
Also ich bin ja nicht in der Redaktion, ich bin ja Schauspieler, aber ich erinnere mich, dass der Regisseur gesagt hat, dass das könnte noch Schwierigkeiten geben. Ich persönlich, ich verstand die Diskussion, verstehe sie sehr gut. Für mich ist es nur so, dass sie von etwas ablenkt, was ich sehr spannend gefunden hätte, eben auch noch zu diskutieren, nämlich was ist wirklich, was uns prägt hat. Also natürlich, das sind jetzt 4 Folgen gewesen, man hat ursprünglich, glaube ich, mal 13 geplant. Und wenn man denkt, was hat uns wirklich geprägt? Wir haben es vorher gehört in der Sendung. Jedes Kind bei uns geht in die Schule. Wir haben eines der besten Bildungswesen in der ganzen Welt. Das ist natürlich schon auch, also, einen Fokus auf den Pestalozzi zu legen, den ich als Mensch auch wahnsinnig bewundere. Oder dass man sagt, was hat die Schweiz geprägt? Also, natürlich Reformatoren wie der Zwingli und wie der Calvin mit ihren philosophischen Systemen, wo natürlich sehr viel mit unserer Art von Fleiss und von Wirtschaft heute, wie sie funktioniert, zu tun hat. Eine Arbeiterbewegung, die natürlich nicht, aber man kann nicht in 4 Folgen das alles sagen. Es geht einfach gar nicht. Ich hätte sicher gerne noch über solche Sachen diskutiert. Das wäre mir auch wichtig gewesen.
Es hat ja auch Kritik gegeben, das Ganze sei ein bisschen besser als Schulfernsehen. Andere hat gesagt, das sei die beste Geschichtsunterhaltung. Wie ist das für Sie? Sehen Sie also etwas, wo kann Unterhaltung gleichzeitig aber auch noch informativ sein und etwas überbringen?
Mir persönlich hat die Film gefallen. Ich habe 3 davon gesehen. Der 4. Dunant Dufour habe ich leider nicht gesehen. Das war ein Pilot. Aber mir persönlich haben sie gefallen und ich hatte Spass daran. Ich habe es auch wirklich interessant gefunden. Aber ich bin auch jemand, der sich für Geschichte interessiert.
Es hat ja dann, haben wir das Gefühl, noch irgendwie zusätzliche Kontroverse gegeben um ihren Film, um den Hans Waldmann. Der Blick hat dann noch geschrieben, aus SRF 1 wäre die SRF 6, weil sie da auch quasi das Frauenheld-Image vom Waldmann zeigen, mit einer Sexszene. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen sehr hochgekocht worden, das Ganze?
Ja, der Blick hat da eine Schlagzeile gebraucht, das ist ganz einfach. Also, ich meine, jeden Tag oder am Sonntagabend geht es viel wilder zu als in dieser Szene. Wir können die Szene ja anschauen. Die ist ja wirklich jetzt also sowas von fein gefilmt. Also, das ist, glaube ich, wirklich, glaub, da muss man nicht gross darüber diskutieren.
Was ist jetzt schwieriger, ein Kittenhemd oder gar nichts vor der Kamera?
Also sicher gar nicht von der Kamera. Das ist gar nicht so einfach. Meistens ist es auf diesen Locations ja auch kalt. Man ist doch dann irgendwie auch ungeschützt, wenn man so nichts da hat. Wobei natürlich, also wird da sehr liebevoll mit den Darstellerinnen und Darstellern umgegangen. Sofort, wenn die Szenen abgedreht ist oder wenn der Schuss gemacht ist, dann kommt man wieder im Morgenmantel über und wird abgedeckt. Also das habe ich immer als sehr liebevoll erlebt. Aber so ganz ungeschützt sich in so einer, und das sind ja viele Leute auf dem Set, das ist ja noch der Runner, da ist Scriptgirl, da ist der Regisseur, da ist der Assistent, was weiß. Also es sind ja viele Leute, die dann da stehen. Das ist gar nicht so einfach, sich so zu zeigen. Also mir fällt das nicht so leicht.
Jetzt die Rolle von Hans Waldmann in «Die Schweizer», das ist eine von den vielen Film- und Fernsehrollen, die sie spielen. Ich habe also gesagt, sie sind in vielen Filmerfolgen jetzt gesehen, «Grounding», «Senne», «Dunschi», «Sternenberg» und so weiter. Machen auch Fernsehfilm «Da, dort», «Rosamunde Pilcher» und so weiter. Und nebenan sind sie doch jetzt schon seit einiger Zeit Theaterdirektor, Theater Rigiblick leitet sie. Ist das so ein bisschen quasi der Brotjob, dort, wo sie Geld verdienen und das andere ist das, was sie einfach mit der Leidenschaft machen können, aber vielleicht nicht immer der grosse Zahltag kommt?
Es ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, dass ich beides machen darf. Also, dass ich auf der einen Seite ein Klima bestimmen im Theater Rigiblick, dass ich ein Theater leiten darf, dass ich selber Projekte initiieren, Sachen, die mich interessieren, die mich ausfüllen, einem Theater eine Handschrift geben darf, das ist etwas Tolles. Und auf der anderen Seite und selber in dem Theater spielen und nicht nur in dem Theater. Manchmal habe ich ja noch andere Theater gespielt und auf der anderen Seite im Filmfernsehen zu wirken. Und das sind zwei ganz verschiedene Arten von Spiel, ob man auf der Bühne spielt oder im Fernsehen. Und es sind zwei ganz verschiedene Arten, ob man quasi angestellt ist als Schauspieler oder ob man halt selber wirklich der Leiter von einem Theater ist und wirklich sagt, das und das will ich jetzt machen und für das dann auch die Verantwortung trägt.
Aber glauben Sie, es hilft Ihnen auch fürs Theater, wenn Sie eben das gesehen sind in all diesen Filmen und so weiter? Also, dass man da wirklich auch vielleicht ein bisschen Publikum zu sich holen?
Ja, das ist sicher ein Vorteil. Also, dass man weiss, der Daniel Rohr ist wirklich eigentlich jeden Abend da. Und es gibt sicher auch Leute, die sich freuen. Wir sind ja ein sehr gastfreundliches Theater und ich bin sehr oft da. Und ich liebe den Kontakt zum Publikum. Und es ist für mich ganz wichtig, Theater hat wirklich sehr viel mit Gastfreundschaft zu tun. Und es ist für mich ganz wichtig, dass ich nachher von den Leuten höre, ob ihnen ein Abend gefallen hat, ob sie ein Stück berührt hat. Und das ist sicher etwas, das hilft, das die Leute gerne haben. Das ist wie wenn sie in einem guten Restaurant oder in einem Hotel oder so sind, wenn der Koch oder die Köchin oder der Hotelleiter oder die Hotelleiterin kommt und fragt, ist es gut gewesen? Das freut einen. Das ist etwas Schönes.
Es ist gerade die letzte von der Zürcher Stadtpräsidentin auch gelobt worden, ihr Engagement fürs Rigiblick. Sie hat gesagt, sie hätte da quasi aus dem Quartiertheater eins gemacht mit einer grossen Ausstrahlung, wo da immer wieder internationale Stars kommen spielen und wo man einen schönen, tollen Spielplan hat. Und es ist auch immer wieder gesagt worden, wie sehr das verbunden ist mit Ihnen, Daniel Rohr, als Person. Also mit Ihrem Engagement, was Sie da machen, Sie inszenieren, Sie spielen und so weiter. Sie hat vorhin eben gesagt, Sie geben dem die Handschrift. Mhm. Also kann man sagen, Sie sind zurzeit mit Hut und Haar Rigiblick.
Ja, das bin ich natürlich. Aber ich glaube, man muss den Fokus auch von mir wegrichten, aufs Team. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich meine das ganz aufrichtig. Man ist als Theaterleiter nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn Sie an die Abendkasse kommen, und ob das Kino ist, oder Musical, oder Theater, oder was auch immer, und schiebt einem jemand gerade noch mit einem letzten Billett durch, dann ist man schon mal irgendwie abgeturnt und findet, muss ich gar nicht hinkommen. Und wir hier oben im Rigiblick, wir haben wirklich ein mega, mega lässiges Team. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig schön, mit solchen Leuten zusammen zu arbeiten. Und die sind eben auch mit Haut und Haar dabei. Das ist ein bisschen wie im Rock'n'Roll. Wenn man im Theater ist, dann verkauft man dem Teufel Zähl. Das ist einfach so.
Und wenn man den Spielplan anschaut, haben wir wirklich das Gefühl, man sieht Daniel Rohr ständig dort auf dieser Bühne. In verschiedenen Stücken, die da schon seit einiger Zeit am Laufen sind, sind sie da zu sehen. Sie inszenieren noch, dann sind sie eben in Produktionen außerhalb vom Theater zu sehen. Wie viele Tage sind sie in der Woche am Arbeiten?
Ich arbeite wirklich 7 Tage in der Woche. Meine Tochter hat mir mal gesagt, Papi, du bist ein Workaholic. Und er hat gesagt, das stimmt nicht ganz, ich bin ein Hobbyholic. Ich durfte meinen Beruf zum Hobby machen. Und das ist natürlich, das ist ein grosses Geschenk, aber man zahlt wirklich auch mit Blut. Das ist einfach so.
Nämlich was für Blut? Also
eben, dass man einfach wirklich, dass man wirklich einfach jeden Tag geht, arbeiten. Das ist, und das ist ja auch nicht alles lustig, was man dann macht. Und im Theater ist es auch so, dass wenn man spielt, dass man ja durch Situationen muss gehen, die einem wehtun. Das ist auch, also wenn man eine Theaterfigur darstellt, also ich sage jetzt mal, wenn man vom Waldmann geredet hat, dann wird ja enthauptet, die Gefühle, die man quasi dort muss haben. Das ist ja nicht nur lustig. Das ist auch anstrengend. Also wenn Sie so einen Abend gespielt haben und durch all die Gefühle durchgegangen sind, dann weiss man, was man gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder schön, eben als Theaterleiter. Also man wird natürlich dann auch wieder sehr inspiriert. Also Sie haben vorher gesagt, es kommen viele Gäste zu uns, es kommen viele Leute zu uns. Ich darf die Leute einladen. Es ist mir eine grosse Freude, dass jetzt nächste Woche eine Corinna Harfuch bei uns aber spielt, wo ich bei Julias Verschwinden kennengelernt habe. Und dass sich dann so Sachen gegenseitig die Hände geben, das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl und das gibt auch sehr viel Kraft.
Braucht es das Engagement, die 7 Tage in der Woche von Ihnen fürs Theater? Sonst würde das gar nicht laufen.
Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Das braucht es.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also, sie werden ja subventioniert und so weiter. Es hat man eigentlich das Gefühl, Zürich ist ein super Ort für Theater. Aber es braucht trotzdem immer noch Blut, Schweiß und Tränen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass ein Theater einfach ganz persönlich geleitet wird. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was die Menschen wollen, dass es eine Gastfreundschaft, dass es eine Stallwärme hat. Und es ist wichtig, anzuhören, was die Menschen beschäftigt, was die Menschen brauchen. Und für das bin ich da. Das ist mein Job.
Ihr Theater war ja gerade ein Thema im Gemeinderat vor kurzem. Da ist diskutiert worden über die Subventionen, die es überkommt. Es ist dann entschieden worden, dass da doch das Theater Regenblick 100'000 Franken mehr überkommt. Jetzt fast 500'000 Franken, die da Subventionen sind von der Stadt. Zürcher Festspiel, wo am gleichen Abend auch diskutiert worden ist, die kommen nicht mehr Geld über. Wie war das für Sie gewesen, so die Diskussion mitzuerleben? Sind Sie dort auf der Zuschauertribüne gewesen?
Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man muss sagen, dass die 200'000 Franken, die für die Festspiele gewesen wären, für die kleinen Institute gewesen wären. Es ist nach wie vor so, dass es natürlich ein grosses Ungleichgewicht gibt zwischen den grossen und den kleinen Institutionen in Zürich. Das ist einfach so. Und weil die Festspiele sich sehr geöffnet haben, hat man gesagt, hat die Stadt gesagt, das Präsidialdepartement gesagt, es ist wichtig, dass die kleinen Institute da gestützt werden. Ich glaube, es ist wirklich ein grosses Versäumnis, dass man das nicht gemacht hat, die 200'000. Es ist natürlich in eine sehr unglückliche Zeit hineingekommen, jetzt mit den ganzen Sparmaßnahmen. Und die Festspiele haben vielleicht die Öffnung auch noch nicht lang genug können zeigen. Es dauert einfach immer, bis etwas durchkommt. Ich merke als Theater, es braucht sehr lange, bis die Leute kommen, aber es geht sehr schnell, bis es geht. Und die Festspiele haben da vielleicht noch zu wenig können zeigen. Ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt geführt worden ist, eine ganz andere gewesen wäre in 2 Jahren. Das ist wirklich leider eine Chance verpasst worden.
Wo dann das Ergebnis zu der Regenblick-Abstimmung kam, wo sie eben mehr Geld bekommen haben, da haben sie eben applaudiert und sind sogar noch ermahnt worden vom Ratspräsidenten.
Ja, also ermahnt. Ich glaube, das war auch ein Witz gewesen. Also wir laden ja jährlich natürlich unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier einmal ein, das Regenblick, damit die wissen, was da oben läuft. Und natürlich hat der Herr Able, der ist auch immer bei uns gewesen, der hat einen Joke gemacht und hat gesagt, eigentlich dürfen wir dort oben nicht klatschen, aber es geht ja um Theater. Und das ist, glaube ich, wirklich einfach ein herziger und lieb gemeinter Joke gewesen. Es ist wirklich, glaube ich, mit einem Augenzwinkern. So habe ich es verstanden.
Müssen Sie in dem Fall wirklich auch ein bisschen lobbyieren und da so Lobbyist sein für Ihr Theater, mit den Politikern reden, dass da halt eben auch das Geld immer wieder mal kommt?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch verständlich macht, und das ist, also das gehört sich, finde ich, dass man es verständlich macht, für was das öffentliche Gelder ausgegeben werden. Ich halte das für selbstverständlich. Nicht nur in der Politik, auch bei Sponsoren. Also auch wenn ein Migros, wenn eine Zürcher Kantonalbank ein Institut wie unsere unterstützt, finde ich ganz wichtig, dass die wissen, wo das Geld hinfließt. Das ist, halte ich für selbstverständlich.
macht da Zürich schon genug für Kultur, für Theaterlandschaft und so weiter?
Ich finde Zürich, was das anbelangt, eine grossartige Stadt. Ich finde das wirklich das Präsidialdepartement sehr, sehr gut, wirklich vorbildliche Arbeit leistet, ja.
Und trotzdem ist das etwas, wo Sie wahrscheinlich jedes Mal wieder schauen, dass das eben so läuft. Dass eben die Budgetdebatte, da ist alles irgendwie offen und kann plötzlich mal gestrichen werden aus einer Sparlaune raus.
Ja, natürlich. Also das ist natürlich auch anstrengend. In der Kultur weiss man einfach nie, was passiert. Und das sind die Erfahrungswerte, die man hat. Dass natürlich immer, wenn es schlecht geht, wird zuerst in der Bildung und in der Kultur gestrichen. Das ist einfach so. Aber mit dem muss man leben.
Sie haben vorhin eben erwähnt, diverse Politiker sind dabei nicht mehr mal anzutreffen im Regenblick. Sie haben ja auch diverse Politiker schon mal auf die Bühne gebracht bei Ihnen. Es hat mal eine Aufführung gegeben, wo zum Beispiel Markus Notter oder Regine Äppli als Sängerinnen und Sänger auf der Bühne gestanden sind. Ist da etwas vielleicht wieder mal so geplant?
Also, das ist ja so entstanden, dass der Markus Notter und ich zusammen im Gymnasium gsi sind und zusammen dort das Schultheater gemacht haben. Und er hat immer den Witz gemacht und gesagt, ja, aus dir ist etwas geworden und aus mir nicht. Das kann man ja so nicht sagen. Und aus dem ist das entstanden. Er hat gesagt, ja, dann gehst halt du mal auf die Bühne. Und dann haben wir gelacht und haben gesagt, das machen wir. Und die Regine Näppli hat mich gemacht und Martin Fohlen wieder auch. Und das war einfach sehr lustig gewesen. Und natürlich werden wir so etwas wieder machen. Also wir denken über diese Sachen natürlich immer wieder nach. Das macht einen grossen Spass natürlich. Das ist der Klassik, das ist der Plausch.
Jetzt sind wir schon ein bisschen über die Zukunft am Reden. Sie sind seit 2005 jetzt der Direktor vom Rigiblick. Das ist jetzt so gut 8 Jahre. Das ist so eine Zeit, wo so bei anderen Intendanten einmal so Zeit ist, um zu sagen, so, jetzt schaue ich mal etwas anderes an. Jetzt gehe ich mal noch anders an. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also ich glaube, es ist Rigiblick schon ein Spezialfall, weil das Rigiblick ist ja wirklich ein absolutes Quartiertheater gewesen, wo das Team, wo jetzt dran ist, das übernommen hat. Das heisst, es ist eine ganz andere Aufbauzeit. Ich glaube, wir sind lange noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Da müssen wir uns noch ein paar Jahre geben. Aber es gibt sicher auch irgendwann den Punkt, wo ich sage, nein, jetzt bin ich müde, jetzt braucht es noch mal eine andere Herausforderung. Gleichzeitig muss ich sagen, das Theater Rigiblick ist einfach mein Heimat. Ich bin wahnsinnig gern da. Und ich mag mein Team und ich mag meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin da wirklich auch sehr verbunden mit diesen Menschen. Und das ist etwas Schönes. Und solange ich nicht müde bin, mache ich gerne noch weiter.
Also da werden Sie am Theater Rigiblick doch noch einige Zeit erhalten bleiben?
Ich hoffe es, ja. Ich finde es lässig, dort zu sein.
Merci vielmals, Daniel Rohr. Das war unser Wochengast. Ja, Schauspieler und Leiter vom Theater Rigiblick. Und eben Hans Waldmann in die Schweizer von SRF. Regionaljournal Zürich-Schaffhausen am Sonntagabend. Wir schauen aufs Wetter in der Region Zürich-Schaffhausen, wie die neue Woche anfängt, das weiss Jan Eitel von SRF Meteo.
In der Nacht sinken Temperaturen unter dem Hochnebel gegen die 2 Grad. Morgen liegt nochmal Hochnebel über dem Flachland. Die Obergrenze befindet sich auf 1300 Meter. Am Nachmittag löst sich das Nebelgrau am Zürichsee auf und macht der Sonne Platz. Richtig Schaffhausen bleibt es eher grau. Wer Sonne satt wird haben, muss in die Berge fahren. Oberhalb von 1300 Meter ist es nämlich strahlend schön. In Rapperswil und Wädenswil gibt es 6 Grad. In Schaffhausen und in Winterthur längt es für 4 Grad. Die Beise spürt man kaum noch. Und am Montag ist der Hochnebel nicht mehr so hartnäckig. Es gibt auch im Unterland wieder ein paar sonnige Abschnitte.
Und zum Schluss vom Regionaljournal noch ein kurzer Blick auf die nächste Woche. Das gehört Sie den nächsten Tag bei uns in der Sendung. Der Kanton Schaffhausen muss massiv sparen. Wie viel? Darüber debattiert der Kantonsrat morgen Montag. Es geht ums Budget fürs nächste Jahr. Es dürfte eine heftige Diskussion werden. Zum Beispiel ist jetzt schon bekannt, dass die FDP vor allem bei den Personalkosten, die da sitzen, und doppelt so viel sparen will als die Kommission, die das Budget vorbereitet hat. Wir berichten über die Budgetdebatte in Schaffhausen morgen Mittag und am Abend. Wenn eine Frau aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt oder einen Gesichtsschleier, dann polarisiert das bei uns einfach fast immer. Eine neue Ausstellung an der Pädagogischen Hochschule Zürich greift das Thema auf und will zeigen, dass es für einen Schleier nicht nur religiöse Motive gibt. Wir führen sie durch die Ausstellung durch am Dienstagabend. Von einem Jahrhundertwerk haben die Schaffhauser geredet, wo sie vor ein paar Wochen die Bahnstrecke durch Klettgau eingeweiht haben. Endlich hätten die ständigen Verspätungen der Deutschen Bahn auf dieser Strecke verschwinden sollen. Genützt hat es aber nichts. Die Züge sind auch immer noch zu spät oder kommen gar nicht an. Jetzt ist die Deutsche Bahn über die Bücher gegangen und hat die Situation analysiert. Was für Massnahmen sie vorschlägt, hören Sie bei uns am Mittwoch. Es ist eine der grössten Baustellen in der Stadt Zürich. Am Fuss von Uetliberg wird das Tremli-Spital saniert und teilweise neu gebaut. Ein Meilenstein hat man jetzt. Das neue Bettenhaus für Patienten ist jetzt im Rohbau fertig. Die Verantwortlichen präsentieren am Donnerstag erstmal eines von diesen hochmodernen Patientenzimmern. Und dann stellen wir Ihnen noch die Firma vor, die unserem Mobiltelefon mehr Sinn geben will. Die modernen Handy können jetzt schon hören und schauen und auf unsere Fragen Antwort geben. Und die Firma Sensirion aus Stäfen sorgt jetzt auch noch dafür, dass unsere Handy Temperaturen messen können, dass sie merken, wie feucht das etwas ist oder dass sie gefährliches Gas schmücken können. Ein Besuch im Reich der Handysinn gibt es in unserer Sendung vom Donnerstagabend. Sie sei das Platzspitzbaby. Das schreibt die 28-jährige Michelle Halbherr in ihrem Buch mit eben dem Titel. Weil ihre Mutter hat in den 80er Jahren in der Drogenhölle vom Zürcher Platzspitz verkehrt und hat wegen der Drogen ihre kleine Tochter Michelle völlig vergessen und vernachlässigt. Ein schwieriger Start für die Michelle Halbherr. Wie sie sich von diesem Drogenelend retten konnte, davon berichtet sie in ihrem Buch und am Freitagabend auch bei uns in der Sendung. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Sonntagabend. Teil dieser Sendung können Sie nachlesen im Internet auf srf.ch/news. Für die Sendung in einer Woche war mit Nicole Marti verantwortlich. Mein Name ist Christoph Brunner.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.